Ihr Lieben, es ist mir wie immer eine große Freude und auch ein Privileg, hier mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Und ich darf ganz herzliche Grüße ausrichten aus der Gemeinde Wetzlar. Wir wissen uns herzlich mit euch verbunden und preisen Gott für das Zeugnis des Evangeliums hier an diesem Ort. Lasst uns vor der Predigt miteinander beten. Unser Herr und Gott, wir loben und preisen deinen Namen, denn du bist es wert, angebetet zu werden. Und Herr, wir danken dir für diesen Tag, an dem wir zusammenkommen dürfen, um dein Wort. Und wir bitten dich, sei du in der Mitte. O Herr, sei du das Zentrum in diesem Gottesdienst, in unserem Leben. Und hilf, dass dein Wort an uns ergeht. Und uns neu ausrichtet, Herr, und neu Glauben stärkt und uns neu ausrüstet im Kampf gegen Unglauben, im Kampf gegen Zweifel. O Herr, wir bitten dich um deine Gnade, denn von dir sind wir abhängig. Bitte schenke Segen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Bitte setzt euch. Heute Abend geht es um Thomas. Um Thomas. Heißt hier vielleicht gerade jemand Thomas? Vielleicht ist Thomas heute zu schüchtern. Es geht aber trotzdem um Thomas. Und zwar nicht um einen Thomas, der vielleicht hier schweigend in unserer Reihe sitzt, sondern natürlich um den Thomas, von dem der Apostel Johannes schreibt in den Zeilen der Schrift. Der Name Thomas, er kommt von einem hebräischen Wort, das heißt übereinstimmen oder gleichen. Und darum kann es auch Zwilling bedeuten, da wo sich zwei sehr gleichen, sehr ähneln, Zwilling. Der Tradition nach soll Thomas, der Apostel, eine Zwillingsschwester gehabt haben, namens Lysia, aber das ist nicht wirklich belegt. Unter den Jüngern hatte Thomas einen anderen Spitznamen. Er hieß nicht nur Thomas, sondern sie nannten ihn Didymus. Didymus, ein schöner Spitzname. Es ist einfach die griechische Übersetzung für Thomas. Es heißt auf Griechisch Zwilling und eben nicht auf Hebräisch. Also das war im ersten Jahrhundert ziemlich Mode, die Namen in das Moderne, in das gebildete Griechisch zu übersetzen. Und dieser Trend erhielt übrigens bis ins Mittelalter und der Reformationszeit an. Da es Mode war, die Namen ins Griechische oder in die Bildungssprache Latein zu übersetzen. Der berühmte Mitstreiter von Martin Luther, Philipp Melanchthon, er hieß gebürtig gar nicht Melanchthon, sondern weiß jemand, wie er eigentlich hieß? Philipp Schwarzerd. Ja, Melanchthon heißt nichts anderes als schwarze Erde auf Griechisch. Aber Melanchthon klingt ja gleich viel gebildeter als Schwarzerd. Thomas, genannt Didymus, Zwilling. Im Laufe der Zeit hat Thomas aber noch einen anderen, ganz anderen Spitznamen bekommen. Wenn jemand heute über den Apostel Thomas spricht, dann wird er nicht Thomas Didymus genannt, sondern Thomas der Zweifler. Thomas der Zweifler, das ist natürlich kein so schöner Spitzname. Thomas der Zweifler. Das ist auch nicht nur bloß eine moderne Übersetzung seines Namens, sondern es ist der Titel für seine Einstellung. Wieso bekam er denn den Namen Zweifler anstatt Zwilling? Nun, es hat etwas zu tun mit einer höchst dramatischen Situation. Jesus ist gestorben. Er wurde auf grausamste Art verspottet. Er wurde gedemütigt. Er wurde ans Kreuz geschlagen und schließlich begraben. Es sah aus, als sei alles vergebens. Es sah aus, als wäre alles umsonst, als wäre alles dahin. Doch als wäre das noch nicht schlimm genug, war da noch etwas Verstörendes. Die anderen Jünger, sie erzählten plötzlich komische Sachen von Auferstehung und so ein Zeug. Das war etwas zu viel für Thomas. Und ich lade euch ein, schlagt doch mit mir auf, Johannesevangelium, Kapitel 20. Und wir lesen hier die Verse 24 bis 29 in unserem Predigtext. Johannesevangelium, Kapitel 20. Und ich lese ab Vers 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Soweit der Predigtext. Diese Begebenheit, die Johannes uns hier aufschreibt, sie führte zu diesen unrühmlichen Spitznamen. Aus dem Zwilling wurde der Zweifler. Das klingt ziemlich ähnlich, doch der Unterschied ist groß. Vorweg muss ich ganz entschieden vor 2 Gefahren warnen, wenn wir uns mit diesem Predigtext auseinandersetzen. Ja, vor 2 Gefahren, wenn wir uns mit Thomas beschäftigen. Zum einen ist Zweifler heutzutage für viele gar kein negativer Spitzname mehr. Sondern wer heutzutage gebildet und modern sein will, der nennt sich gerne einen Zweifler, einen Skeptiker. Solche Menschen sagen gerne, ich bin ein kritischer Geist. Ich traue einfach nicht jedem. Oder ich sage nicht, dass ich die Wahrheit schon gefunden habe. Nein, das wäre ja vermessen. Ich bin auf der Suche nach Wahrheit und das ist erst echte Tugend. Habt ihr sowas schon mal gehört? Ja, viele Professoren und Doktoren und Lehrer und Pastoren, die ändern nicht ihren Namen ins Griechische. Aber sie verändern ihre Haltung in die moderne und gebildete Sprache unserer Zeit. Und das ist eine Gefahr. Ihr Lieben, das ist eine Gefahr. Thomas in seinem Zweifel ist hier kein tugendhaftes Vorbild. Zum anderen müssen wir uns aber auch davor hüten, abschätzig auf Thomas zu blicken und stolz zu denken. Also Thomas. Wie konntest du nur? Mann, Jesus hat doch gesagt, dass er auferstehen wird. Wie kannst du denn daran zweifeln? Ach Thomas, das haben wir doch schon alle in der Kindersonntagsschule gelernt. Wie konntest du denn nur nicht glauben? Selbstgerechte Überhebung ist ganz unangemessen. Und das ist eine Gefahr. Und warum ist es unangemessen? Weil Thomas' Zweifel nicht etwas ist, was nur ihn betrifft. Es betrifft uns alle. Wir alle haben Zeiten, da sinkt unser Glaube in Zweifel und Unsicherheit. Überhebe dich nicht stolz. Ich weiß, es gibt Zeiten oder es gab Zeiten in deinem Leben, da ähneltest du Thomas in seinem Zweifel wie ein Zwilling. Darum überhebe dich nicht. Sondern wir wollen diesen Text von Johannes durch den weisen Geist Gottes eingegeben, dankbar annehmen, zu unserer Warnung, aber auch zu unserer Hilfe. Denn Thomas wird im Glauben gestärkt. Und das ist das Thema und der Titel der heutigen Predigt. Thomas im Glauben gestärkt. In 2 Punkten wollen wir diesen Text betrachten. Erstens, was den Glauben schwächt. Thomas hat also diesen berüchtigten Beinamen der Zweifler erhalten. Doch wisst ihr was? Thomas zweifelte eigentlich nicht mehr und nicht weniger als all die anderen Jünger. Es gab in Bezug auf den Zweifel zunächst gar keinen Unterschied zwischen den Jüngern. Als Jesus gefangen genommen wurde, da liefen alle Jünger erschreckt weg. Und als die Frauen vom leeren Grab, von der Botschaft der Engel und später sogar von einer Begegnung mit dem auferstandenen Christus berichteten, da zweifelten alle Jünger und hielten es alles nur für Geschwätz. Wer glaubt schon Frauen zur damaligen Zeit? Es waren alles Zweifler. Doch es gab etwas, das Thomas Glauben mehr und länger schwächte als den der anderen Jünger. Es gibt einen absoluten Hauptgrund, warum Thomas als einziger der Zweifler genannt wird. Er hat die Versammlung versäumt. Er hat die Versammlungen der ersten frühen Gemeinde vernachlässigt. Er war in seiner Unsicherheit, seiner Traurigkeit, seinen Nöten lieber für sich allein. Als einziger von den Aposteln neben Judas, der sich schon vorher erhängt hat, suchte er nicht die Gemeinschaft am Sonntag und verpasste damit das Allergrößte. Hier heißt es, Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Er war nicht da bei ihnen, noch nicht mal per Livestream dabei. Er war nicht bei ihnen, bei dieser Versammlung. Die Bibel sagt nicht, was er an diesem Sonntag gemacht hat. Vielleicht hat er mal lange ausgeschlafen. Vielleicht hat er einen langen Waldspaziergang gemacht. Vielleicht hat er sich irgendwie abgelenkt durch Arbeit oder durch Hobbys. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wollte er für sich sein und nicht mit den anderen Jüngern. Er sah keinen Sinn, er sah keinen Nutzen, keinen Wert darin, sich mit den anderen Jüngern zu treffen an eben diesem Tag. Und hier ist die erste und wohl die unpassendste und verantwortungsloseste Versäumnis einer Gemeindeversammlung der ganzen Kirchengeschichte. Thomas war nicht bei ihnen. Thomas war nicht bei ihnen. Thomas, einer von den 12 Jüngern, von den Nachfolgern Jesu, er war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Mal ehrlich, wie oft hast du schon gedacht, mir ist heute nicht danach, zum Gottesdienst zu gehen. Ich fühle mich müde, ich fühle mich schwach, ich bin irgendwie ausgelaugt von der Woche. Ich fühle mich gerade nicht so gut, die Gemeinde zu besuchen, das passt mir heute nicht. Heute kann ich es gerade überhaupt nicht gebrauchen, anderen Christen zu begegnen. Ich will für mich alleine bleiben. Ich brauche die Zeit für mich selbst. Heute lasse ich die Gebetsstunde mal sausen. Es gibt ja noch genug Gelegenheiten. Ich kenne solche Gefühle. Ich kenne solche Gedanken. Da, wo man anfängt zu zweifeln, dass es einem wirklich zum Segen dienen wird. Und doch, als Jugendlicher, als ich noch nicht Pastor war und sowieso keine Ausrede mehr hatte, ist mir aufgefallen, jedes Mal, wenn ich meinen inneren Schweinehund überwunden habe und den Gottesdienst oder die Gebetsstunde oder einen Hauskreis aufgesucht habe und geistliche Gemeinschaft erlebt habe, egal wie müde, egal wie schwach, egal wie unmotiviert ich hinkam, ich kam jedes Mal geistig gestärkt und erfreut zurück. Ganz ehrlich, ich hatte öfter Situationen, in denen ich mich wirklich überwinden musste. Aber ich kann mich nicht an eine einzige Situation erinnern, in der ich es bereuen musste. Gott segnet geistliche Gemeinschaft. Gott segnet geistliche Gemeinschaft. Nun, es war Thomas Selbstbezogenheit, die schuld war am Versäumnis der Gemeinschaft und das schwächte seinen Glauben. Sein Zweifel, den alle Jünger gleichsam hatten, verlängerte sich nur bei ihm einfach um eine komplette Woche. Das ist der Unterschied. Es verlängerte sich nur bei ihm um eine komplette Woche wegen seiner Selbstbezogenheit. Er hat sich alleine abgesondert und darum bleibt er gesondert als Zweifler bekannt. Doch ein zweiter Grund, warum Thomas Glauben geschwächt wurde, war sein Misstrauen. Die übrigen Jünger erzählten Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas, er misstraute nicht nur den Worten der Frauen, die am leeren Grab waren, sondern auch den anderen Jüngern. Er zweifelte an ihrer Aufrichtigkeit oder zumindest an ihrem klaren Verstand und ihrer Urteilsfähigkeit. Vielleicht dachte er, die Traurigkeit habe ihre Sinne betrübt. Doch genau hier, finden wir den ersten Hinweis auf apostolische Verkündigung. Ist euch das aufgefallen? Hier ist der erste Hinweis auf apostolische Verkündigung nach der Auferstehung Christi, die erste Predigt, die die Apostel hier geben, ist, sie laufen zu Thomas und sagen, wir haben den Herrn gesehen. Die auserwählten Jünger Jesu, sie berichten von seiner Auferstehung. Und Thomas, der eigentlich zu ihnen gehört, der Erste ist der erste Adressat. Und er glaubte dieser ersten Verkündigung der Apostel nicht. Irgendwie absurd, oder? Jesus hat seinen Jüngern mehrfach gesagt, dass er auferstehen wird. Seine Jünger misstrauten sogar Jesus, dass er es wirklich ernst meint. Dass er es wirklich so meint. Vielleicht dachten sie, das ist vielleicht so eine Art Gleichnis. Er redet doch so oft in Gleichnissen. Was meint er damit, dass er auferstehen wird? Doch dann erscheint Jesus den 10 verbliebenen Jüngern, die er als Augenzeugen seiner Auferstehung bestimmt hat. Die er bestimmt hat, seine Mission und seine Lehre weiterzuführen und den Menschen und den Nationen das Evangelium von der Rettung aus Gnade durch Glauben zu predigen, wie es bis heute ist. Und der 11., der auch hätte bezeugen und verkündigen sollen, der ist der Erste, der auch den berufenen Aposteln misstraut. Das verkündigte Wort überwindet sein Herz nicht. Und das Traurige daran ist, damit zeigt er eine schlechte Meinung von seinen Mitjüngern. Er beurteilt sie ohne Grund als unglaubwürdig und hält sein Herz von ihrer Freude, von ihrer Hoffnung, von ihrer Zuversicht und Lehre fern. Zu seinem eigenen Schaden. Und das bringt uns auch direkt zu einer weiteren Ursache geschwächten Glaubens. Es ist Thomas Stolz. Thomas hat nicht die gleiche Erfahrung gemacht wie die anderen. Aufgrund seiner eigenen Schuld. Er hat diese Versammlung versäumt. Und er misstraute ihrer Verkündigung. Doch anstatt zu erkennen, was er verpasst und wie töricht er gehandelt hat, anstatt alles zu tun und darum zu eifern, diese eigentlich so unglaubliche frohe Nachricht zu überprüfen, scheint er in einem stolzen Trotz zu verfallen. Zumindest für eine Zeit. Wir wissen nicht, aus welcher sozialer Schicht und aus welchem Beruf Thomas zum Jünger bestimmt wurde. Aber ich stelle mir vor, Thomas war bestimmt ein intelligenter, ein verständiger Mann. Er war, glaube ich, nicht dumm und nicht naiv. Denn er hält sich hier vermutlich für besonders scharfsinnig, als er den anderen Jüngern antwortet, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Oh, seht doch. Er hat so ein überhöhtes Vertrauen auf seinen eigenen Verstand. Kennst du das? Kennst du das nicht auch? Nein, würde dir niemals passieren? Thomas überhebt sich über die anderen Jünger. Anstatt sich selbst zu hinterfragen und nach wahrhaftigem Glauben zu suchen, erklärt er groß die Vernunft und die Logik seines Unglaubens. Und hört einmal, er sagt nicht, wenn ich seine Hände und seine Seite sehe, dann glaube ich auch so wie ihr. Sondern er sagt vielmehr, ich werde nicht glauben, es sei denn, etwas für meine Begriffe Unmögliches trifft ein. Er geht absolut von diesem negativen Standpunkt aus. Er hielt den Fall für unmöglich, dass er seine Hände in die Male des Auferstandenen legen kann. Ich werde nicht glauben. Und damit verrät er sein überhöhtes Vertrauen auf seinen eigenen Verstand, auf seine eigene sinnliche Erfahrung. Nicht nur sehen, nein, auch fühlen muss er, um seine Vernunft eine gewisse Grundlage zu geben. Der Bericht der Jünger war ihm nicht genug, obwohl es vertrauenswürdige Männer waren, die er gut kannte. Und er wusste, dass sie glaubwürdig waren. Aber er verlangt nach Beweisen, die seiner physischen Wahrnehmung entsprechen. Oh, wie so viele heutzutage. Er kann nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, wenn er ihm nicht leibhaftig begegnet und er sich wissenschaftlich vergewissern kann, dass es auch wirklich Jesus ist, der gekreuzigt und dem zum Schluss noch ein Speer durch die Seite gestochen wurde. Thomas entspricht in seinem stolzen Verstand der Mehrheit unserer heutigen Gesellschaft. Ich glaube nicht, was ich nicht sehe. Oh, das ist der scheinbar so große, scheinbar so vernünftige Slogan. Dabei glauben alle Menschen an Tausende von Sachen, die nicht sichtbar und nicht fassbar und nicht beweisbar sind. Oh, es zeigt eine Einstellung des Herzens. Die berühmtesten Denker und Wissenschaftler unserer Zeit sind gerne bereit, an einen mächtigen Urknall zu glauben oder sogar an Leben durch Aliens, dass die Welt durch Aliens hervorgebracht wurden, aber sie lächeln stolz und abschätzig, wenn ein Christ von dem auferstandenen Jesus spricht, in dem alles erschaffen wurde und der am Ende einen jeden Menschen richten wird, wenn er wiederkommt. Ja, Stolz ist eines der größten Hindernisse und Schwächungen unseres Glaubens. Doch Johannes belässt es nicht bei Thomas, dem Zweifler. Und ihr Lieben, ich bin herzlich dankbar dafür. Nein, er berichtet ja noch weiter, so dass wir lernen dürfen, nicht nur, was den Glauben schwächt, sondern auch zweitens, was den Glauben stärkt. Und darum geht es noch viel mehr in diesem Abschnitt. Wie kommt es, dass Thomas, der so in Zweifel gefangen war, dessen Glaube so schwach und kraftlos war, wie kommt es, dass er am Ende unseres Predigtextes ein Glaubensbekenntnis wiedergibt, das kräftiger und deutlicher nicht hätte sein können? Ja, sein Bekenntnis des Glaubens übertrifft das der anderen Jünger. Mein Herr und mein Gott. Wie ist das möglich? Ein wesentlicher Aspekt ist die liebevolle Gemeinschaft der ersten Jünger. Thomas hat sich abgesondert. Eben an diesem bedeutenden Ostersonntag, an dem Tag der Auferstehung. Alle sind sie zusammengekommen, um sich gegenseitig zu trösten, um sich gegenseitig zu stärken, um miteinander zu beten. Nur Thomas nicht. Er war von den Zwölfen, aber nicht bei den Zwölfen. Er war ein Jünger, aber nicht mit den anderen Jüngern. Oh, trauriger Zustand. Doch wie reagiert die Jüngerschaft? Wie reagiert die Gemeinde? Sagen sie, tja, Thomas, du hast eben das Beste verpasst. Pech gehabt, selber schuld. Oh nein. Sie laufen zu Thomas hin. Vielleicht noch am Sonntagabend, vielleicht Montag, gleich in der Früh. Und sie erzählen ihm ganz aufgeregt von der Auferstehung. Wir haben doch gelesen, Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Da, wie selbstverständlich, da sagen die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Die Geschwister gehen dem im Glauben schwachen Bruder nach. Seht ihr das hier im Text? Und siehst du das hier in dieser Gemeinde? Gehörst du zu denen, die liebevoll nachgehen, denen, der träge, schwach und lustlos geworden ist? Es ist ein Mittel der liebevollen Glaubensstärkung. Und Thomas ist ein Empfänger geworden. Die Jünger, sie verkünden Thomas von der Glaubensfreude, die sie erlebt haben und die er verpasst hat. Doch sie wollen es ihm nicht vorenthalten. Wir haben den Herrn gesehen. Und dann reagiert Thomas jedoch so misstrauisch und so überheblich, da ist auf spätestens den Moment gekommen, wo man sagt, Schluss aus, Feierabend. Dann such dein Glück woanders. Wir haben es gut mit dir gemeint. Aber wenn du uns so eine Abfuhr erteilst, dann seh zu, wie du zurechtkommst. Wenn ich nicht meine Finger in die Male seiner Nägel lege. Was mussten die anderen Jünger gedacht haben? Hält er uns alle für dumm? Doch wie kommt es? Wie kommt es, dass Thomas eine Woche später an der Sonntagsversammlung teilnimmt? Wie kommt das? Vielleicht hat ihn das Thema nicht mehr losgelassen. Vielleicht hat der Herr sein Herz unruhig gemacht. Das ist gut möglich. Doch wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, der Herr hat die 10 Jünger gebraucht, die Thomas trotz seiner schroffen Abweisung nicht in Ruhe ließen. Sie liebten ihn zu sehr, als ihn so schnell ins Dunkel gehen zu lassen. Sie haben den Herrn gesehen. Wie müssen sie ihn bedrängt und überredet und gezogen haben, dass er doch diesen Sonntag wieder dabei ist. Und ja, Gott segnet die Gemeindeversammlung. Thomas hat es nicht bereut. Sein Glaube wurde gestärkt. Mehr, als er sich je hätte vorstellen können. Der wirkliche Grund für die Glaubensstärkung ist natürlich nicht die liebevolle Gemeinschaft der Jünger allein, nicht ihre Überzeugungskraft, nicht ihr Werben und Locken allein, sondern Jesus Christus, der Auferstandene. Die Begegnung mit dem Auferstandenen. Wir lesen hier Vers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Glaube entsteht nur in der Begegnung mit Jesus Christus, mit dem Auferstandenen. Hier in diesem gemeinsamen Gottesdienst. Thomas ist bei ihnen. Da erscheint er wieder. In der Mitte. Er tritt in die Mitte. Und er erscheint auch dem Thomas. Wieder erscheint er. Und er überwindet alle Hindernisse. Verschlossene Türen können ihn nicht aufhalten. Er steht in der Mitte der Jünger und spricht, Friede euch. Was für ein Segen. Friede euch. Gott ist da, mitten unter ihnen. Gott ist gegenwärtig in Jesus Christus und er schenkt seinen Frieden. Und nachdem er seinen Friedensgruß an alle gegeben hat, da wendet er sich sofort und unverzüglich dem Thomas zu. Vers 27. Dann spricht er zu Thomas, Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus reagiert ja genau auf die skeptische Behauptung von vor einer Woche. Er wiederholt die Worte von Thomas. Was meinst du, wie Thomas sich da geschämt haben muss? Die Gegenwart Jesu ist im ersten Moment demütigend. Da, wo die Torheit, die Dummheit des Zweifels und des Unglaubens offenbar wird. Das, was sich noch vor einer Woche so rational und so gebildet und so logisch angehört hat, das klingt plötzlich hier, als Jesus vor ihm steht und seine eigenen Worte wiederholt, wie die kindischste und törichtste Aussage überhaupt. Oh, was wird er sich geschämt haben? Oh Mann. Thomas war nicht bei den Jüngern, als Jesus kam. Aber wisst ihr, was diese Worte Jesu bezeugen? Jesus war da, als die Jünger es Thomas verkündeten. Er hat genau gehört, was Thomas sagte. Jesus war da, als die Jünger von dem Auferstandenen predigten. Und ja, es ist demütigend. Die Gegenwart Jesu offenbart unseren falschen Stolz, unsere Blindheit, unsere Verkehrtheit. Doch Jesus, er macht dem Thomas hier keine großen Vorwürfe. Er begegnet ihn in Liebe, in Barmherzigkeit und in Hilfe. Thomas, wenn du es ernst meinst, wenn es dir wirklich eine Hilfe ist, dann fass meine Hände an. Dann schau und berühre die Wundmale der Nägel. Dann fass doch meine Seite an. Hauptsache, du bleibst nicht im schwachen Glauben, sondern werde stark und fest und froh im Glauben. Christus, er wendet sich Thomas persönlich zu. Und er stärkt ihm im Glauben. Was macht nun Thomas? Wir stellen uns vielleicht vor, er tritt mit einem skeptischen Blick, mit kritischer Miene an Jesus heran, greift nach ihm, und um zu prüfen, ob er vielleicht nur ein Geist ist, nur eine Illusion, inspiziert wie ein Arzt genau die Wundmale, ob sie auch wirklich zu einer Kreuzigung passen oder ob das hier eine Art Betrugsversuch sein könnte. Nun, das hätte er alles machen können und er hätte alles prüfen können. Aber das beschreibt Johannes hier nicht. So wie Johannes es berichtet, wirkt es vielmehr so, dass Thomas unmittelbare Reaktion allein diese ist. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Mein Herr und mein Gott! Das ist die erste Reaktion. Er sagt zu Jesus, zu ihm, das wird hier extra betont, zu ihm, zu Jesus, antwortete er: Mein Herr und mein Gott. In einem wunderbaren kurzen Satz bekennt er Jesus als Herrscher und Besitzer über sich und Gott über seine ganze Existenz. Mein Herr und mein Gott. Er musste gar nicht mehr fühlen. Nein, er fiel nieder und betete an. Er betete an. Er war in einem Moment völlig überzeugt und sicher. Und übrigens, Jesus wehrt ihm nicht, dass er ihn hier als Gott bezeichnet und ihn anbetet. Sondern er bestätigt: Jetzt glaubst du. Jetzt glaubst du. Ja, das ist rettender Glaube, nichts anderes. Mein Herr und mein Gott. Und der letzte glaubensstärkende Hinweis in unserem Text ist geistliche Erkenntnis. Jesus sagt zu Thomas: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Thomas konnte den auferstandenen Jesus tatsächlich visuell sichtbar, akustisch hörbar, physisch spürbar erleben. Jesus bestimmte auch ihn, ja auch ihn, als einen echten Augenzeugen der Auferstehung. Doch Jesus weiß, dass er in wenigen Tagen in den Himmel auffahren wird und sich setzen wird zu Rechten des Vaters. Er wird nicht jedem Christen leibhaftig erscheinen, nicht jedem Christen seine Kreuzeswunden zeigen, nicht jedem Verzagten plötzlich im Raum erscheinen. Wer das glaubt oder erwartet, ist ein Schwärmer. Aber Jesus begegnet jedem Menschen, der zum Glauben kommt. Natürlich! Jesus begegnet jedem Menschen, der zum Glauben kommt. Egal wie groß der Zweifel vorher war. Doch auf eine Weise, die Thomas hier nur im Ansatz erfährt, die Jesus aber umso höher adelt und segnet. Wenn du glaubst, dann hast du mehr erfahren, als du denkst. Thomas, er sah den auferstandenen Jesus und er glaubte, dass Jesus von Nazareth wirklich wieder lebt. Dass der, der am Kreuz gestorben ist, leibhaftig auferstanden ist. Das glaubte er. Das konnte er sehen. Es war wohl schon gar nicht mehr nötig, ihn zu berühren. Doch Thomas' Aussage, mein Herr und mein Gott, zeigt auch, dass er an etwas glaubte, was er nicht sehen oder spüren konnte. Er glaubte und bekannte, dass in Jesus tatsächlich der unsichtbare und unfassbare Gott gegenwärtig ist. Glückselig die, die nicht sehen und doch glauben. Und seit Jesu Himmelfahrt bedeutet Glaube eine Erkenntnis, ohne hauptsächlich auf physische Sinne zu beruhen. Glaube ist nicht unsinnig und auch nicht unvernünftig. Versteht mich nicht falsch. Glauben ist auch eine feste Erkenntnis, ein Anschauen. Doch es ist nicht begrenzt und beschränkt auf die Dinge dieser Welt. Auf das Vergängliche, auf das Zeitliche. Sondern es ist eine Erkenntnis des Unsichtbaren, eine Erkenntnis des Ewigen. Eine Erkenntnis geistlicher Wahrheit. Der Glaube vertraut dem Wort Gottes und dem inneren Zeugnis des Heiligen Geistes. Der Glaube lässt uns die Wahrheit und die Gewissheit von Gottes Aussagen verstehen, auf das wir rufen, mein Herr und mein Gott. Und in der Begegnung mit Jesus ist das das einzig Vernünftige, Logische und Bedeutende. Hast du geistlich die Wahrheit der Aussprüche Gottes erkannt? Dass Gott Mensch wurde, dass er starb, dass er auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel, um die Schuld unseres Zweifels und unseres Unglaubens und all unsere Sünde hinvorzunehmen. Ist dir Jesus begegnet, unsichtbar, aber wirklich, verändernd, kräftig, überführend, durch das Lesen der Bibel, durch die Predigt und das Zeugnis der Apostel, das wir hierin finden. Erinnere dich, Jesus ist dabei, wo das Wort verkündigt wird. Jesus ist dabei, selbst wenn er nicht sichtbar ist. Er war dabei, als die 10 Jünger Thomas sagten, wir haben den Herrn gesehen. Er war dabei, als Thomas im Unglauben antwortete. Er konnte Thomas' Aussage zitieren. Und bis heute ist Jesus dabei, wenn auch nicht sichtbar, aber real, da, wo das Wort Gottes verkündigt wird, da, wo Christen aufstehen und bekennen, wir haben den Herrn erlebt. Der Christus ist auferstanden und lebt, und wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben, der hat Vergebung der Schuld, Er hat Frieden mit Gott. Ein Frieden, wie ihn nur Christus geben kann. Friede mit euch. Genauso real, wenn auch geistig, ist Jesus da, wo wir uns als Gemeinde um sein Wort versammeln und sein Wort beten, studieren. Oh, mach dich dessen bewusst. Auf dass der Glaube gestärkt wird, der mit Thomas bekennen kann: Jesus, du bist mein Herr, dir gehört mein ganzes Leben. Dir will ich dienen, Jesus, du bist mein Gott. Dir gebührt meine Anbetung, alle Ehre, aller Ruhm. Für dich will ich leben, dir habe ich alles zu verdanken. Dein Name sei gepriesen in Ewigkeit. Nun, ich möchte 4 kurze Anwendungen noch aus diesem Text herausnehmen. Erstens, lerne demütig von Thomas, den Unglauben zu überwinden und Glauben zu bekennen. Und das ist das, was am deutlichsten hervortritt, oder? Es gibt so viele Gründe für Zweifel. Oft beginnt es mit äußeren Umständen, mit Nöten, mit Dingen, die wir nicht verstehen. Herr, warum geschieht mir das? Bist du nicht da? War die Hoffnung umsonst? Oder ich erlebe scheinbare Schwächen. Ja, auch unter meinen Geschwistern in der Gemeinde. Ich nehme Anschluss daran und denke, ach, das kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Und du denkst dir, ich fühle nichts. Ich fühle keinen Segen, ich fühle keinen Frieden. Vielleicht ist das alles eine Illusion. Dann lass dich ermutigen durch das Zeugnis von Thomas, die Fehler in deinem eigenen Herzen zu überwinden. Deine Selbstbezogenheit, dein Misstrauen, deinen Stolz. Und suche die Begegnung mit Christus, wie durch geistliche Gemeinschaft mit Gläubigen, wie hier in der Gemeinde. Suche geistliche Erkenntnis durch das Wort Gottes, auf das Christus dir begegnet und dir die Augen öffnet, zu sehen, was real ist. Zweitens, vertraue auf Jesu Gnade. Vielleicht denkst du heute Abend, aber meine Sünde ist zu groß. Mein Zweifel ist so beschämend, ich würde es niemals zugeben wollen. Mein Ungehorsam ist unentschuldbar. Doch sieh doch. Jesus, er tritt in die Mitte der Jünger und nachdem er alle mit einem Friedensgruß begrüßt, wendet er sich als erstes Thomas zu. Er wendet sich unverzüglich als erstes liebevoll dem Thomas zu, auf dass er glaubt und seinen Unglauben überwindet. Der alte Kirchenvater Chrysostomus, er schrieb: Wenn du aber den Unglauben des Jüngers siehst, dann betrachte auch die Menschenfreundlichkeit des Herrn, wie er um einer Seele willen seine Wunden zeigt und erscheint, um den einen, der unter allen Aposteln der Stumpfsinnigste war, zu retten. Oh, vertraue auf die Gnade Christi, sie ist groß genug, seine Liebe ist groß genug, auch dir zu begegnen, trotz all deinem Zweifel. Trotz all deinem Unglauben. Oh, seine Gnade ist unausschöpflich. Seine Menschenfreundlichkeit, zu retten, was verloren ist, zu suchen, was verirrt ist. Und drittens, nutze den Tag des Herrn. Ist es nicht interessant, ihr Lieben, dass Jesus dem Thomas erst wieder nach einer Woche am Sonntag begegnet ist? Johannes betont es hier sehr ausdrücklich. Die erste Begegnung war am ersten Tag der Woche. Das ist nach jüdischer Rechnung der Sonntag. Und hier war Thomas nicht dabei. Jesus erscheint seinen Jüngern, den übrigen 10. Und dann erst am achten Tag, so heißt es hier in unserem Predigtext, nach jüdischer Rechnung wird übrigens der aktuelle Tag immer mitgerechnet. Also gemeint ist, genau nach einer Woche wieder am Sonntag Da begegnet er auch dem Thomas, als sie erneut sich versammeln zum Gottesdienst. Natürlich ist Jesus nicht auf einen Tag beschränkt. Aber ganz offensichtlich gefällt es Jesus, diesen Sonntag als christlichen Sabbat, als geheiligten Segenstag abzusondern und besonders zu betonen. Er begegnet seinen Jüngern nach der Auferstehung vor allem und bevorzugt sonntags. Und so verstanden die Jünger sehr schnell, das ist der neue Sabbat, der Tag, an dem unser Herr und Gott angebetet werden will. Nutze den Tag. Nutze diesen Tag. Zur Begegnung mit Jesus. Zur Stärkung deines Glaubens. Zur Bekämpfung deines Unglaubens. Nutze diesen Tag. Versäume nicht fahrlässig die Gemeinschaft. Und viertens und letztens. Achte auf Christus in der Mitte, im Gottesdienst und Gemeinschaft. Jesus erscheint hier am Sonntag. Und es heißt, er tritt in ihre Mitte. Ist Jesus in der Mitte in unserem Gottesdienst? Da, wo wir uns versammeln, ist Christus in der Mitte. Es ist nur wahrer Gottesdienst, wahre Begegnung mit dem lebendigen Gott, wenn Jesus, unser Herr und Gott, in der Mitte ist. In der Mitte unseres Gebets, in der Mitte unserer Lieder, in der Mitte unserer Predigt. In der Mitte unserer Gemeinschaft. Unsere Gottesdienste, sie sind schlicht, wortzentriert, gottzentriert, weil die Gefahr und die Versuchung so groß ist, dass der Gottesdienst gefüllt wird mit so viel menschenzentrierter Unterhaltung, mit menschlicher Weisheit, mit unterschiedlichen moralischen oder sozialen oder pseudospirituellen Gedanken. Mit all dem, was unsere Sinne erfreut, was unsere Augen lockt, aber was so schnell uns auch abbringen kann von der geistlichen Erkenntnis. Christliche Gemeinschaft ist Gemeinschaft um den Auferstandenen, um den wahrhaftig lebenden, aber unsichtbaren Gott. Jesus ist in der Mitte. Lass uns darauf achten und uns auch immer wieder neu darauf ausrichten, wenn Christus in der Mitte ist, da wird Glauben gestärkt. Gott zur Ehre und uns zum Segen. Amen. Amen.